Es ist 16 Uhr, ihr hört die Plattform auf Radio Free FM und heute habe ich einen Gast, deren Stimme schon häufiger zu hören war bei Free FM, spätestens Montag bis Donnerstag in der Ankündigung der Plattform. Hallo Riti.
Hallo Almut.
Du bist vor nicht allzu langer Zeit, das ist das heutige Thema, aus Peru zurückgekehrt, weil du eine Reise unternommen hast, die dann auch länger wurde, als geplant war. Aber jetzt bist du wieder da und wir wollen heute ein bisschen über die Reise sprechen.
Oh ja, ich freue mich sehr. Dankeschön, dass ich kommen darf, immer wieder.
Was ist deine Verbindung zu Peru? Und du warst schon häufiger vorher da. Was ist vor deiner Reise geschehen? Was war der Anlass?
Also ich bin halb Peruanerin, halb Deutsche und ich bin auch in Peru geboren. Das ist meine Verbindung zu diesem Land. Meine Eltern sind vor 3 oder 4 Jahren nach Peru gezogen und seitdem habe ich auch immer wieder die Möglichkeit, ihn zu besuchen. Davor war eine 10-jährige Pause, wo ich einfach nur in Europa unterwegs war und nicht so viel von Peru gesehen habe, was eigentlich ganz gut war, weil, wie du schon gesagt hast, ich war schon vorher sehr oft in Peru, immer einmal im Jahr. Und es ist vielleicht ein bisschen krass, das so zu sagen, aber um ehrlich zu sein, irgendwann gewöhnst du dich dran und irgendwann findest du es langweilig. Und ich war ganz klein und konnte nicht so viel mit Peru anfangen. Und diese 10-jährige Pause, die ich hatte, hat eigentlich ganz gut getan, weil ich dann mit ganz anderen Augen zurückgekehrt bin und es ganz anders gesehen habe. Und ich hatte auch, dadurch, dass ich sehr viel unterwegs war in meinem Leben und in verschiedenen Ländern groß geworden bin, immer wieder das Problem, beziehungsweise die Frage, wo komme ich her, was ist mein Land, wo kommen meine Wurzeln her? Und das hat natürlich sehr groß zu meiner Kunst beigetragen, siehe der Film Urwurzelkinder. Und als ich dann nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder nach Peru gegangen bin, hatte ich auch die Möglichkeit, mich ganz anders mit diesem Land zu identifizieren. Damals war ich mit Mark Lawikowski unterwegs und wir haben unseren ersten Figurendokumentarfilm an verschiedenen Schulen im Norden von Perus gezeigt. Wir haben eine kleine Filmtournee gemacht und haben sehr viele verschiedene Filmemacher, Künstler, andere Artisten kennengelernt und uns mit ihnen ausgetauscht und erzählt, wie die Arbeit als Künstler in Deutschland geschieht und das verglichen mit der Arbeit in Peru. Und dadurch war diese Reise sehr mit Arbeit verbunden. Und wir waren beide danach total erschöpft und lagen nur noch am Strand herum, was auch natürlich sehr schön war. Aber ich konnte mich nicht so sehr mit dem Land auseinandersetzen, wie ich es jetzt dieses Mal gemacht habe, als ich im Dezember hingeflogen bin und erst Ende Februar wieder zurückkam.
Und was war jetzt der Anlass für diese Reise?
Es war natürlich damit verbunden, meine Eltern zu sehen und mit ihnen mal wieder Weihnachten und Silvester zu feiern. Aber ich wollte auch eine kleine Auszeit nehmen, um an meinem zweiten Roman zu arbeiten. Marc und ich haben die letzten 2 Jahre damit verbracht, die Schneiderlinge von Ulm zu drehen und produzieren und überall um Ulm herum zu zeigen. Das hat, also diese 2 Jahre sind so schnell vergangen und wenn ich auch zurückblicke, überlege ich auch nie, war das in diesem Monat oder in diesem Monat, sondern welche Projekte haben wir gerade gearbeitet. Und ich habe auch einfach eine Pause gebraucht und eine Auszeit und wollte mich endlich auf mein Schreiben konzentrieren, weil ich die Ideen für diesen Roman schon seit 2 Jahren in meinem Kopf herumtrage, aber nie wirklich die Zeit hatte, mich hinzusetzen und sie aufzuschreiben. Und ich wusste, dass Peru super inspirierend ist und dass ich da sehr viel Zeit haben werde, um zu schreiben. Also habe ich mir dann auch diese Zeit ganz bewusst als Schreibpause oder Schreibreise vorgenommen. Und ich habe dann auch immer wieder in meinem Blog darüber berichtet und erzählt, wie mein Buch vorankommt, was mich inspiriert, was die Schwierigkeiten sind, wenn man unterwegs ist beim Schreiben und so weiter. Und das war eine ganz tolle Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass es ganz gut geklappt hat.
Ich muss zugeben, ich habe nicht so viel Ahnung von Peru. Ich weiß jetzt, dass es an der Westküste von Südamerika liegt.
Mhm, ja.
Und ihr habt da mehrere Städte bereist.
Ja, genau.
Wie viele gibt es denn ungefähr? Also wie viele?
Oh Gott, frag mich sowas nicht.
Okay.
Okay. Wie viele Städte? Also es gibt, okay, eins kann ich sagen. Lima ist die Hauptstadt. Und ich sage immer gerne, es gibt in Peru eigentlich nur eine Straße. Also eine richtige, richtige Straße, die betoniert ist und sehr gut befahren. Und das ist die Panamericana, die von Chile nach Kanada geht, wo der junge Che auch gereist ist. Und ja, ab da kannst du entweder hoch in den Norden, was Marc und ich vor 2-3 Jahren gemacht haben, oder in den Süden, was jetzt Rose und ich gemacht haben. Und wir haben angefangen in Chincha, Pisco, Ica, sind dann nach Nazca gegangen, wo die ganz berühmten Nazca-Linien sind, diese endlosen, langgezogenen, kilometerlangen Linien in der Wüste von einem Urvolk, die Nazca, der Nazca-Volk, und keiner weiß, warum diese Linien gezeichnet wurden in die Wüste und wozu sie benutzt wurden, was sie für eine Bedeutung haben. Die kann man auch nur vom Flugzeug aus sehen. Und die Flüge über diese Linien sind auch ziemlich teuer, aber ich dachte, ich mach's mal, weil jetzt bin ich da und ich reise doch nicht nach Nazca nur, um nicht über diese Linien zu fliegen. Und für mich war das unglaublich. Also es war natürlich teuer, ich glaube, es hat $90 oder so gekostet für eine halbe Stunde Flug. Aber ganz ehrlich, du willst nicht, dass es länger geht, weil die fliegen so, so wild und verrückt über diese Linien, dass du, also gehen mit dem Flugzeug wirklich ganz nach links runter und ganz nach rechts runter, dass du dann auch wirklich die Möglichkeit hast, die Linien ganz gut zu sehen. Und ich war sehr stolz, sie gesehen zu haben. Und dann sind wir, genau, ab Nazca.
Wie kann man sich das vorstellen, Linien in der Wüste?
Okay, das sind endlos lange, kilometerlange Linien, die eingeritzt sind in die Wüste hinein, mhm, und teilweise auch einfach weggebuddelt. Mhm. Die sind total, also super gerade, super, super gerade. Manche sind einfach nur in so eine, wie nennt man das, Trapezoide Form, also so unten breit und dann werden sie immer dünner nach vorne, Kilometer lang. Und dann haben sie auch Tiere in diese Wüste eingezeichnet und die sind auch wirklich riesig. Da das ganz berühmte sind ist der Affe. Zufällig habe ich so einen Ohrring an, das sind sie. Und ein Kondor, ein Wal, ein Hund, Hände.
Aber wird das nicht verweht?
Nein, wird es nicht. Und das ist das Seltsame. Dun, dun, dun. Das, ja, und also man darf heute nicht über diese Wüste laufen, weil das ist jetzt geschützt von dem von den Kulturbüros von Peru. Und ja, also leider, bevor man diese Wüste, diese Linien entdeckt hat, hat man die Panamericana gebaut und teilweise, mhm, sind ein paar von diesen Linien auch zerstört worden. Das Faszinierende, wie ich sage, ist, dass sie so endlos groß sind, dass man sie nur von der Luft aus sehen kann. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum haben die das gemalt? Warum malen die Affen und Wale und Hände und Hunde in diese Wüste hinein? Wie konnten sie es so gut malen, dass es so perfekt aussieht und teilweise geometrisch wirklich eine sehr große Leistung ist, was die da gemalt haben? Wie konnten sie sowas zeichnen, wenn keiner in der Luft saß sozusagen und ihnen dirigieren konnte und sagen konnte, noch ein bisschen mehr nach links, noch ein bisschen mehr nach rechts? Und was hatten die für Nutzen? Hatten die irgendeinen zeremoniellen Nutzen? Waren das, also es gibt auch die Theorie, dass es wie so ein Befruchtungsruf war für die Erde, dass sie die Tiere hingemalt haben in die Wüste, um das Wasser zu rufen, um in der Hoffnung, dass, wenn diese Tiere hingemalt werden, Regenwasser kommt und ein Dschungel entsteht und diese Tiere dann dort drin leben können. Also solche Theorien gibt es auch, dass es deswegen ist. Dann gibt es auch die Theorien, dass natürlich, dass es Aliens geholfen haben. Mhm. Diese ewig langen Linien sehen auch wie Landeflächen aus, mhm, für UFOs. Und ich habe sehr viele Leute unterwegs kennengelernt, die das auch wirklich glauben, dass es auch dafür gemacht worden ist. Die deutsche Maria Reiche hat ihr ganzes Leben lang diesen Linien gewidmet und hat in Nazca gelebt und ihr Leben lang diese Linien studiert. Und soviel ich weiß, ist eins der wichtigsten Dinge, die sie entdeckt hat, dass an bestimmten Tagen die Sterne genau über diese Linien sind und die Sonne an bestimmten Linien untergeht. Mhm. Genau, also, aber man weiß nicht viel über diese Linien und das ist ein riesengroßes Geheimnis und der Tourismus in Peru ist super stolz darauf, dass es so ein Geheimnis ist. Meine Eltern haben mir schon immer von diesen Linien erzählt und geschwärmt und ich hatte mir vorgenommen, irgendwann mache ich das. Und dann saß ich zufällig mit 3 Schwaben im Flugzeug.
Die Welt ist so klein.
Ist so klein.
Okay, und wie ging es nach den Linien weiter?
Nach den Linien, also es ist so, die Küste von Peru ist eine Wüste, dann geht es gleich in den Anden hoch und ab den Anden geht es runter in den Dschungel. Und wir haben diese 3 verschiedene Zonen in einem Land, was fantastisch ist. Also nach den Linien hast du die Möglichkeit, entweder weiter runter nach Chile zu reisen, aber wir sind einfach rechts hoch, also in den Osten, in die Anden hinein. Und unser nächster Ziel war Cusco. Cusco ist die ehemalige Hauptstadt von den Inkas. Es bedeutet Nabel oder Bauchnabel der Welt. Und es war auch das Zentrum von ihrem Inka-Reich Tahuantinsuyo. Und man kann dorthin fliegen, die Flüge dauern vielleicht eine Stunde. Zu reisen dauert es 20, 21 Stunden. In Cusco haben wir uns mit Leuten getroffen, die wir in Lima kennengelernt hatten. Die hatten wiederum auf ihren Reisen andere Leute kennengelernt und so waren wir dann eine ganz große Gruppe, die zusammen Silvester gefeiert hat. Es war wunderschön, es war fantastisch. Und danach sind alle ihre eigenen Wege gegangen, die einen nach Arequipa, viele sind nach Bolivien weiter. Und wir haben einen Kanadier kennengelernt, mit dem wir dann zum Titicacasee gegangen sind. Titicaca ist der höchstgelegene See dieser Größe auf der Welt. Er ist auf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine 4300 Meter. Und du kommst in Puno an mit einem Übernachtbus und kam an, als die Sonne aufging über diesem See, über den See Titicaca. Und das war unglaublich. Wir waren so fasziniert von dieser Sicht. Dann haben wir erstmal bis um 8 oder 9 Uhr morgens gewartet, bis der Hafen aufgemacht hat und sind dann direkt zu den zum Hafen und haben da mit den Leuten direkt gesprochen und gefragt, ob die uns mitnehmen würden auf ihren Boot für einen geringen Preis, dass wir wollen die Inseln anschauen. Es gibt natürlich super viele touristische Angebote, die unglaublich teuer sind. Naja, wenn ich unglaublich teuer sind, sage, meine ich vielleicht 50 Euro oder 40 Euro oder 30 Euro sogar. Also es ist nicht wirklich die Welt, aber im Vergleich zu, wie du es eigentlich machen kannst, ist es sehr, sehr billig. Wir haben es alles für 10 Euro gemacht. Wir haben 3 Inseln besucht und haben nochmal für nochmal 30 Soles, das sind 10 Euro, auf einer der Inseln übernachtet, auf dem Titicacasee. Es gibt die Inseln Taquile und Amantani und dann gibt es die schwimmenden Inseln, die Urus. Und das sind Inseln, die von diesen Menschen selbst gemacht werden. Und die geben Führungen, die freuen sich total. Das ist eigentlich total schön. Also es war so eins der einzigen Orte, wo Tourismus sich richtig angenehm angefühlt hat, für mich jetzt. Weil du gemerkt hast, diese Leute leben sehr, also schon sehr, vielleicht 60% von Tourismus. Aber es hat sich nie wie eine Abzocke angefühlt und es hat sich nie wie eine Massentouristenscharen angefühlt, sondern es war wirklich so ein richtiges Geben und Nehmen. Wir zeigen euch, wie wir leben und ihr gebt uns ein bisschen Geld dafür und wir zeigen euch einfach unser Dorf und zeigen uns unsere Kunst, unsere Handwerke und ihr könnt sie kaufen oder auch nicht. Und also es war richtig angenehm und wir haben Führungen bekommen durch diese schwimmenden Inseln und die sind unglaublich, die werden aus so eine ganz langen Grashalmen von den Menschen gemacht. Die brauchen 10 Jahre für eine Insel. Bauen sie selber und du kannst rumlaufen. Es gibt manche Stellen, die schon ein bisschen matschig sind, wo du ein bisschen so nach unten sinkst und du merkst, ah, okay, da müssen die noch mal kurz flicken. Und irgendwann sind die Inseln auch einfach verrottet von unten, weil die auf dem Wasser schwimmen. Und währenddessen bauen sie halt eine neue Insel und dann ziehen sie alle um auf diese andere Insel. Und die leben da die ganze Zeit auf der Insel. Und das ist auch eins der wenigen Völker, die den Inkas bei ihren Eroberungszügen standgehalten haben und einfach auf ihren Inseln geblieben sind und gesagt haben, macht, was ihr wollt, wir bleiben auf unserer Insel, wir brauchen euer Land nicht.
Wie groß sind die Inseln? Also wie viele Leute?
Unterschiedlich. Ich glaube, also manchen haben vielleicht 20 gelebt, manche 10. Ich glaube, nie mehr als 30, 40. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist das, was ich jetzt gesehen habe. Mhm. Vielleicht gibt es jemand da draußen, der das besser weiß, dann sagt das einfach. Aber was ich gesehen habe, war, es waren sehr wenige Menschen. Und die bauen sich dann auch aus diesen Grashalmen ihre Schiffe, die heißen Totoritas, und gehen dann von einer Insel zur anderen. Und wir haben eine Totorita-Fahrt gemacht zu einer anderen Insel, haben uns dort angeschaut, wie sie leben. Es gab auch einen kleinen Laden, wo du dir einen Stempel in deinen Pass holen konntest, hat meine Freundin gemacht, so geschafft, Uros-Inseln auf Lake Titicaca, voll geil. Genau, und dann sind wir weiter auf die Insel Amantani und haben dort übernachtet. Wir sind bei einer Frau geblieben, die uns, also diese Übernachtung, Abendessen, Frühstück, Mittagsessen, alles angeboten hat für 10 Euro. Und es war wirklich, es war das schönste Bett, wo ich jemals geschlafen habe, also in der ganzen Zeit in Peru, außer bei meinen Eltern natürlich. Und die hat so unglaublich lecker gekocht, dass wir nicht mal alles essen konnten. Und es ist auch natürlich krass, auf so einer Höhe zu sein, dann verdaut dein Körper auch ganz anders. Also dann musst du die ganze Zeit Coca-Tee trinken, weil das regt die Verdauung an. Und du bist dann nur am Trinken und am Trinken und bist dann von ein paar Mal Hüpfen total erschöpft. Und du merkst es auch, also die Verdauung geht wirklich langsamer. Und du bist einfach länger satt. Oder du fühlst dich einfach ein bisschen dicker sozusagen. Und meine Freundin war immer total überrascht und hat gesagt, oh, ich fühle mich ganz schlecht, ich fühle mich ganz dick und ich fühle mein Essen hier überall. Und ich musste dann immer sagen, das ist, weil du es noch nicht verdaut hast. Das dauert einfach ein bisschen länger auf dieser Höhe. Und die Luft ist so endlos klar. Und dieses Blau von dem Titicacasee, also so ein Blau ist unglaublich, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe so viele Bilder gemacht und es sieht aus, als wäre ich ewig lang an Photoshop dran gesessen und hätte diese Bilder bearbeitet. Und wir sind dann auch ganz hoch gelaufen, konnten nach Bolivien runterschauen, haben auf die Wolken heruntergeschaut und der Titicacasee ist so endlos groß. Also es ist eigentlich ein Meer, so fühlt es sich an. Es war teilweise auch so wild, in diesem Boot zu sitzen und wir dachten auch, jetzt gehen wir unter, weil das sind so krasse Wellen gewesen, die uns da fast umgeworfen haben. Also es ist kein ruhiger, stiller, schöner See, sondern es ist ein See mit Temperament.
Okay, jetzt waren wir bei den Linien in der Wüste und am Titicacasee. Mhm. Wo warst du noch überall?
Ich war noch in Arequipa, aber da muss ich sagen, es hat nur geregnet. Ich habe nicht sehr viel gesehen von der Stadt. Dann waren wir erkältet und haben einfach wieder ein bisschen Sonne gebraucht. Also sind wir wieder zurück zur Küste, nach Mollendo und dann nach Pisco. Wir hatten in Cusco Leute kennengelernt, die in Pisco in einer Hilfsorganisation arbeiten, namens Pisco Sin Fronteras. Das bedeutet Pisco ohne Grenzen. Und vor einigen Jahren waren ganz furchtbare Erdbeben, der in Pisco sehr, sehr viel zerstört hat. Und einer dieser Menschen, die wir kennengelernt haben, Harald Ceballos, hat die Organisation gegründet. Sie dient dazu, dass also die Leute, die da mitmachen, bauen neue Häuser für die Opfer von diesem Erdbeben. Es kommen also Menschen aus der ganzen Welt. Wir waren da und haben das kurz besucht. Da waren Menschen aus Deutschland, England, Australien, Schottland, Kanada, überall. Und sie wohnen da für ein paar Monate oder Wochen, je nachdem, wie lange sie wollen, zahlen ein bisschen was dafür, dass sie in diesen Räumen wohnen dürfen und bauen Häuser für die Personen in Pisco, die einen Antrag darauf stellen und sagen, wir haben kein Haus, wir leiden darunter, wir brauchen ein neues Haus. Und das fanden wir total schön. Das fanden wir eine echt unglaubliche Initiative und wollten sie unbedingt kennenlernen. Wir waren aber leider nicht so lange in Pisco, weil man hat ja auch immer wieder ein bisschen Probleme mit dem Essen, wenn man in einem fremden Land unterwegs ist. Und wir waren dann also ganz froh, dass wir dann nur 3 Stunden von Lima entfernt waren und sind dann wieder nach Lima zurück. Dann war auch die Zeit vorbei für meine Freundin und sie ist nach England zurückgeflogen. Und ich hatte beschlossen, dass ich meine Reise um 1 Monat verlängere. War dann ein paar Tage in Lima und bin dann wieder nach Cusco zurück, weil ich mich dort am wohlsten gefühlt habe.
Und weil deine eigentliche Motivation ja das Schreiben war und davon kam noch nicht so viel vor in der bisherigen Reise.
Ja, genau, es war mehr sehen, sehen und erleben, wilde Abenteuer erleben. Genau, dann, also ich beschloss, 1 Monat länger zu bleiben, ging nach Cusco zurück mit einem Freund, den ich auch unterwegs kennengelernt hatte. Und wir waren dann zusammen in Cusco. Wir sind also wieder in diesen Bus eingestiegen, sind wieder 21 Stunden wieder in den Anden hoch. Es ist schon unglaublich, das nächste Mal will ich echt ein Flugzeug nehmen, weil du sitzt wirklich so lange da. Also es sind eigentlich sehr, sehr gute Busse, diese Langstreckenbusse. Also sie haben eine funktionierende Toilette, du bekommst 1 oder 2 Mahlzeiten, wenn du Glück hast, und schläfst die meiste Zeit. Also das ist das Tolle, wenn du in den Hochland gehst, also gerade in diese unglaubliche Höhe, du pennst sofort ein, dein Körper packt es nicht und bist nur am Schlafen und wachst auf und bist in Cusco, es ist schön, aber es dauert einfach lange, du verlierst einen Tag. Dieser Freund, mit dem ich unterwegs war, ist Sozialarbeiter aus Belgien und er hat dann zu mir gesagt, hey, wenn wir jetzt 1 Monat in Cusco sind und du möchtest schreiben, ich möchte arbeiten, ich werde eine Hilfsorganisation suchen und fragen, ob ich da arbeiten kann. Und ich war total von dieser Idee angetan. Ich habe noch nie in einer Hilfsorganisation gearbeitet, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, aber ich wollte mich auf jeden Fall darauf einlassen und dachte, das wird auch auf jeden Fall eine billigere Möglichkeit sein zu leben, als jetzt in einem Hostel zu wohnen und 30 Soles jede Nacht zu bezahlen oder so. Wir haben dann auch sehr schnell eine Organisation gefunden, beziehungsweise er wusste schon von einer, und zwar Helping Hands Cusco. Wir haben uns bei den Gründern gemeldet, Rosita und Mario. Die waren total erfreut, weil das die niedrige Saison ist für sie. Das waren Sommerferien da drüben im Februar, Januar, Februar. Und das sind die Monate, wo sie keine freiwilligen Mitarbeiter haben. Also haben sie sich total gefreut, diesmal doch welche zu haben. Und haben uns eingeladen, in der Wohnung zu wohnen, wo die Mitarbeiter immer wohnen, in der Nachbarschaft Los Nogales, 20 Minuten außerhalb vom Zentrum von Cusco. Also waren wir auch ein bisschen außerhalb, konnten mit den Peruanern leben und waren nicht immer von den Touristen und touristischen Angeboten die ganze Zeit umgeben.
Dann wart ihr also in den Sommerferien bei Helping Hands und gab es denn überhaupt was zu tun für euch?
Ja, also dadurch, dass sie normalerweise niemanden haben in diesen Monaten, haben sie trotzdem viel Arbeit, aber keine Hilfe. Und wir haben ein Haus gebaut. Das war total schön, besonders nachdem ich in Pisco war, bei Pisco Sin Fronteras, und gesehen habe, dass die ein Haus bauen. Und ich dachte, oh, das würde ich auch total gerne machen, aber das traue ich mich gar nicht zu. Aber es hat geklappt, ich kann ein Haus bauen. Es war richtig gut. Also es ist ein weiteres Gebäude, wo sie unterrichten können und auch Sachen ablegen können, dass es nicht alles in diesem einen Gebäude ist, das sie jetzt haben. Und weil Helping Hands will auch expandieren. Und danach gab es nicht mehr so viel zu tun, weil diese Organisation auch von Spenden angewiesen ist und sie auch nicht so viel Geld hatten, um weiterzubauen. Und die Gründer haben uns gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr Sommerkurse anbieten. Ich hatte mit den Gründern ausgemacht, also ich hatte ihnen gesagt, ich bin da, um zu schreiben. Und das ist meine Hauptpriorität und ich würde total gerne bei euch sein und mit euch zusammenarbeiten, aber ich möchte auch wirklich Zeit haben zu schreiben, das ist mir super wichtig. Und die haben gesagt, weißt du, es sind eh Sommerferien, du kannst dir deine Zeit selber einteilen, so wie du willst. Und wenn du mal eher schreiben willst als arbeiten, dann sag uns das, sag einfach Bescheid und dann machen wir das, das ist kein Problem. Also es war einfach ein Traum, es war fantastisch. Wir haben aber beschlossen, dass wir gerne Kurse anbieten wollen. Wir haben zusammen Englischunterricht gegeben für die Kinder in der Nachbarschaft. Danach habe ich nachmittags Akrobatikunterricht gegeben und mein Kumpel Quintin hat Fußballunterricht gegeben.
Wie hat das funktioniert? Wie haben die Kinder dann erfahren, dass Kurse angeboten werden?
Wir haben Poster aufgehängt. Wir haben einfach was aufgeschrieben auf einen Zettel und das kopiert und überall in der Nachbarschaft verteilt. Am ersten Tag hatten wir 3 oder 4 Schüler und am vierten Tag hatten wir 20.
Wow.
Und ich, also das muss ich sagen, ist echt unglaublich. Ich meine, wie viele Schüler gehen in den Sommerferien freiwillig nochmal zur Schule und lernen eine Sprache? Und die waren wirklich so gut, die waren super motiviert, die haben so viel gelernt. Wir haben Prüfungen mit ihnen gemacht. Wir konnten, nach einer Woche konnten wir teilweise mit ihnen sprechen, uns unterhalten auf Englisch. Ganz einfache Sätze wie Hello, how are you? I am fine, I am happy, I am sad. Solche Sachen, die haben das so schnell gelernt. Und nach 2 Wochen kam eine Amerikanerin als freiwillige Mitarbeiterin. Und sie war wirklich erstaunt, wie viel sie gelernt hatten in diesen 2 Wochen mit uns.
Wie ist denn die Schulsituation sonst in Peru? Gibt es ein Schulsystem oder weißt du, wie viele Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen?
Es gibt ein Schulsystem, es gibt mehrere Schulen in Cusco und um Cusco herum und natürlich in ganz Peru. Aber es ist so, dass natürlich sehr viele Kinder nicht zur Schule gehen können, weil sie teilweise von sehr armen Familien kommen und es einfach besser sozusagen wäre für die Familie, wenn sie arbeiten gehen. Also viele leben einfach von ganz normalen Handarbeiten, die sie dann auf der Straße verkaufen. Und von sonstigen Sachen natürlich nicht alle sehr schön, was sie alles machen. Cusco lebt auch hauptsächlich nur vom Tourismus. Und da fügen sich auch die Kinder mit ein und geben Tours und bieten sonstige Sachen an. Helping Hands hat sich also auf diese Problematik aufgebaut, dass sie gesagt haben, sie wollen den ganz sozial schwachen Kindern der Umgebung eine Möglichkeit geben, eine Schule zu besuchen, die kostenfrei ist, weil die Schule ist kostenpflichtig in Peru. Von unterschiedlichen Preisen, auch je nachdem, wie gut oder wie schwach das Schulsystem ist. Und sie bieten also diese Schule an umsonst für die Kinder von Los Nogales. Im Moment haben sie aber nur zwei offizielle Lehrer, Lehrerinnen und sonst einfach die freiwilligen Mitarbeiter, die auch unterrichten und diese Lehrer unterstützen und die bei sonstigen Arbeiten helfen. Und deswegen können sie die Schule nur für Kinder ab 4 Jahren bis 6, 7, 8 Jahre anbieten. Sie würden aber gerne expandieren und auch für die älteren Kinder eine Schule anbieten. Dafür brauchen sie aber natürlich mehr Geld und wie jede andere Organisation leben sie hauptsächlich von diesen Spenden.
Wie ist das, also was lernen die Kinder dann?
Die Kinder lernen ganz normal Mathematik, Schreiben, Lesen, Sportunterricht bekommen sie. Aber Helping Hands guckt auch sehr, dass sie den Kindern sehr viel über Hygiene beibringt. Und die Kinder werden auch immer wieder zu einer monatlichen ärztlichen Vorsorge geschickt, weil sehr viele von ihnen unter diversen Krankheiten leiden. Und Helping Hands will einfach sehen, wer unter diese Krankheiten leidet und was man dagegen tun kann. Und dann werden natürlich Aktionen gestartet, um Geld zu bekommen für die Medizin für diese Kinder. Und das bekommen sie auch alles direkt durch Helping Hands umsonst. Also es ist eine wirklich fantastische Organisation, die nur sozusagen von 2 Menschen geleitet wird und von diesen 2 Menschen auch geboren wurde. Das Ehepaar Rosita und Mario. Und also wir waren total begeistert von dieser Initiative, weil es ist natürlich so, dass man, du siehst natürlich sehr viel Armut in der Welt und vor allem, wenn du dort lebst, denke ich, gewöhnst du dich irgendwann daran und da ist einfach dieser Schritt, diese Initiative zu haben, ich mache was dagegen, fehlt einfach bei sehr vielen Menschen und dass sie gesagt haben, wir machen das und wir machen eine Organisation, egal wie schwierig und wie teuer es wird und wir versuchen es einfach und versuchen einfach ein bisschen zu helfen. Wir waren so sehr davon beeindruckt, von dieser Initiative und Motivation.
Waren das Peruaner?
Das sind Peruaner, ja. Der Mario ist aus Cusco und Rosita ist aus Arequipa.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM und zu Gast ist bei mir heute Riti Sonko. Sie war von Dezember bis Februar in Peru, unter anderem bei der Organisation Helping Hands. Und dort habt ihr spannende Spendenaktionen gestartet.
Ja, total. Also es war, wir hatten die Ideen, einmal nach Machu Picchu zu gehen und einmal den Berg hoch und runter zu rennen. Und das war total verrückt. Also Machu Picchu, die Idee war, dass wir ein Namensschild haben, wo drauf steht, weil Name so und so, zum Beispiel
also Radio Free FM.
Radio Free FM zum Beispiel, weil Radio Free FM uns unterstützt hat, also nein, stopp, weil Radio Free FM Helping Hands unterstützt hat, war Radio Free FM bei uns, mit uns bei Machu Picchu. Und dieses Schild haben wir dann ausgedruckt, mit nach Machu Picchu genommen, vor Machu Picchu hochgehalten und fotografiert. Normalerweise dauert es mit dem Zug von Cusco nach Aguascalientes, Aguascalientes ist die letzte Stadt von Machu Picchu, 2 Stunden, 2, 2,5, 3 Stunden. Und wir haben einen Bus genommen, das 5 Stunden gefahren ist, dann 2 weitere Busse, die jeweils 3, 4 Stunden gefahren sind, und den restlichen Weg sind wir zu Fuß gegangen. Und der erste Bus war super, ging alles gut, nur wir haben im Bus erfahren, dass ab der nächsten Stadt es keine Straßen mehr gibt, weil es ist ja die Regenzeit und die sind alle überschwemmt worden.
Okay.
Aber wir dachten, egal, wir probieren es, irgendwie wird es schon klappen. Das ist diese typische Mentalität. Ah, was da wir, machen wir noch was. Also sind wir in der nächsten Stadt angekommen, haben auch gleich ein Auto gefunden, das uns weitergenommen hat. Der ist aber nach 5 Minuten im Matsch stecken geblieben und wir mussten durch den Dschungel laufen mit ein paar Chilenern und auf der anderen Seite seinen Kumpel suchen, der wohl da war und auf uns gewartet hat und der uns mitnehmen würde. Und natürlich war das so alle, also so viele Leute wie möglich im Auto. Ich glaube, wir waren zu 6 oder zu 7 in diesem kleinen, ganz normalen Wagen. Ein paar waren hinten im Kofferraum, zerquetscht von den ganzen Rucksäcken. Und der ist dann nach 20 Minuten auch stecken geblieben, nämlich im Wasser, weil ein Wasserfall entstanden ist in der Regenzeit und einfach die Straße überschwemmt hatte. Er hat also gesagt, ihr müsst aussteigen und ihr geht über diese Steine und ich fahre mit dem Auto durch und wir sehen uns auf der anderen Seite. Dann, genau, konnte er uns auch nur noch eine halbe Stunde fahren und hat dann gesagt, okay, nur noch bis hier und ihr müsst jetzt rennen. Weil wegen der Regenzeit ist die Erde jetzt ziemlich lose und die Steine fallen herunter. Also sind wir gelaufen und haben uns total gefreut und fanden es voll cool und haben uns unterhalten über wie cool wir sind, als dann ein Peruaner uns entgegenkam und uns angeschrien hat und gesagt hat, geht schneller, könnt ihr nicht sehen, der Berg kommt runter. Und in dem Moment schauen wir hoch und es kommen tatsächlich große Steine heruntergefallen und Quinten und ich sind gerannt und gerannt. Und
Gott.
Ja, wir haben es aber gut geschafft, haben dann auch gleich ein Auto gefunden, das uns weitergenommen hat, bis nach Hidroelectrica. Das war die allerletzte Stadt, da hört die Straße auf. Dann gibt es einfach keine Straße, dann ist nur noch Dschungel und die Bahnschienen, die nach Machu Picchu führen. Also Rucksäcke wieder aufgezogen und an diesen Bahnschienen entlang gelaufen mit einem Österreicher und einem Brasilianer. Wir hatten gehört, dass dieser Wanderweg an den Bahnschienen entlang 40 Minuten dauert. Aber das stimmt nicht. Das waren 3,5 Stunden. Und wir sind auch, also bis dahin ging auch die Sonne unter, also sind wir komplett im Dunkeln durch den Dschungel gelaufen, an den Bahnschienen entlang, hatten keine Ahnung, wo wir sind, haben immer nur den Urubamba-Fluss gehört, der neben uns total laut gebrüllt hat, weil es war ja die Regenzeit, der ging total ab. Teilweise, also wir sind auf den Bahnschienen gelaufen und teilweise war keine Erde drunter, also es war nur Fluss und wir mussten wirklich von einer Schiene oder ein Gleis, ich weiß nicht, wie man das nennt, zur nächsten hüpfen.
Und da fährt ein Zug drüber?
Da fährt der Zug drüber, genau, ja. Ja, ja. Und wir sind da gehüpft. Aber es ist okay, weil der Zug fährt nur früh morgens oder ganz spät abends. Also wir waren so in dieser Zwischenzeit. Und sowieso, weil es so viel geregnet hat, war er wohl an diesem Tag geschlossen. Also wir hatten da keine Sorge, dass da ein Zug kommt oder so. Es war einfach eher dieses, du hast keine Ahnung, wo du bist, wann du ankommst und keiner kann es dir sagen. Und du musst einfach weiterlaufen, bis du ankommst.
Aber ihr wart sicher, dass ihr in die richtige Richtung lauft.
Ja, das schon. Es gab nichts anderes. Also es gab nur Dschungel sonst und ein Riesenfluss und das war's. Und ja, also wir sind gelaufen und gelaufen und dann hat es angefangen zu regnen. Es war wirklich total chaotisch. Es war super geil. Ich fand es so schön. Und nach 3,5 Stunden kamen wir an. in Aguascalientes und wir hatten ein Zimmer reserviert in einem Hostel. Und es waren ein paar Leute, die da gestanden sind und auf Backpacker gewartet haben, weil sie wussten, es kommen immer noch irgendwelche verrückte Europäer, die einfach zu Fuß gehen. Und die standen dann da am Straßenrand und haben auf Backpacker gewartet. Und ich bin dann hin und habe gesagt, hey, wir suchen ein Hostel. Und er so, ah nein, komm zu meinem Hostel. Und wir so, nein, wir haben schon reserviert. Kannst du uns vielleicht sagen, wo der ist? Und er guckt mich an und sagt, du weißt nicht, wo dieser Hostel ist. Und ich so, nein. Ach so, ja, die sind weggezogen. So, nein, das stimmt nicht. Wir haben gestern mit denen telefoniert. Nein, die sind weggezogen. Und er hat sich einfach geweigert zu sagen, wo dieser Hostel war. Wir hatten auch keinen Straßennamen. Also sind wir doch zu seinem Hostel gegangen und es war auch billiger und total okay. Und völlig erschöpft nach Machu Picchu gegangen mit dem Bus für $9. Und wir hatten die Idee, die glorreiche Idee, dass es super schön wäre, Machu Picchu bei Sonnenaufgang zu sehen. Also waren wir dann um 5 Uhr morgens da oben, nachdem wir gelaufen sind. Es war Wahnsinn. Und wenn das jemand machen will, vergiss es, du wirst eh nichts sehen. Weil es war nur Nebel. Weil Machu Picchu ist so voller Nebel, die Wolken, also es ist nicht Nebel, es sind Wolken. Mhm. Die Wolken bleiben einfach zwischen diese Berge hängen. Aber zwischen 10 und 11 macht es wusch und alles geht auf und du siehst Machu Picchu. Leider ist es auch die Uhrzeit, wo alle Touristen kommen, weil natürlich alle wissen, da gehen die Wolken auf. Aber du kannst um 6 Uhr morgens dastehen und du wirst einfach nichts sehen. Es ist alles in einer Wolke drin.
Das heißt, vor 10 Uhr lohnt sich nicht.
Es lohnt sich nicht, nein. Aber danach lohnt sich's. Und ich habe Machu Picchu vor 10 Jahren gesehen und Quintin war nicht so überzeugt, ob er sich's wirklich angucken will, weil alle ihn damit genervt haben. Als er gesagt hat, ich gehe nach Peru, haben alle gesagt, oh, gehst du nach Machu Picchu? Und irgendwann denkst du, ey, ich habe keinen Bock, ich gehe mal nach Peru und gehe nicht nach Machu Picchu. Aber als wir da standen, waren wir beide so glücklich, dass wir es gemacht haben, weil es ist wirklich atemberaubend. Es ist so schön. Aber wir hatten das Problem, dass die erfahren haben, dass wir Fotos machen wollten von Namen und das wäre Werbung gewesen für andere Menschen, Werbung für Free FM. Und die haben dann behauptet, die Leute von Machu Picchu, dass ihr das bezahlen solltet. Also ihr, Radio Free FM zum Beispiel, sollte Machu Picchu bezahlen dafür, dass wir ein Foto machen dürfen von eurem Namen vor diesem Weltwunder. Mhm. Also sind wir nur reingekommen mit dem Versprechen, dass wir nur ein Foto machen und dann nichts mehr. Das Problem war, dass wir 200 Sponsoren hatten und 200 Fotos machen mussten. Also haben wir sehr schnell die Guards gefunden, die da aufgepasst haben auf Machu Picchu. Und ich habe ihnen ganz viel Schokolade gegeben und ganz viel mit ihnen geredet. Und wir waren super nett und freundlich. Und es war ihnen so egal, dass wir 200 Fotos machen. Wir standen aber wirklich 3-4 Stunden da vor Machu Picchu und haben diese Schilder hochgehalten. Alle dachten, wir sind wahnsinnig. Aber es war geil. Und die zweite Aktion war in dem Stadtviertel, wo wir gewohnt haben, gab es einen Berg namens Huaynataucaray und es dauert eine Stunde, hoch und runter zu rennen. Und Quintin hatte die glorreiche Idee, sich Sponsoren zu suchen, die ihn unterstützen und ein bisschen Geld geben für jedes Mal, dass er es hoch und runter schafft. Und ich habe mitgemacht und dann noch die Amerikanerin Myra, die dazugekommen ist. Und wir haben um 6 Uhr morgens haben wir angefangen und fertig waren wir mit der Aktion um 7 oder 8 Uhr abends. Und wie gesagt, es dauert eine Stunde, um hoch und runter zu rennen. Quintin hat es 12-mal geschafft. Also er war 12 Stunden unterwegs. Ich habe es 9-mal geschafft und Myra hat es 6-mal geschafft. Und insgesamt mit Machu Picchu, mit allem, haben wir über 2.000 Euro bekommen von unseren Sponsoren für Helping Hands. Es war richtig toll. Wir haben super viele Bilder gemacht. Wir haben es auch gefilmt. Und unsere Sponsoren bekommen jetzt in den nächsten Tagen einen Film von mir, das ich jetzt gerade schneide, von dieser wilden Aktion, wie wir den Berg hoch und runter laufen.
Nachdem ihr total erledigt wart wahrscheinlich.
Wir waren so fertig, wir konnten uns nicht mehr bewegen, wirklich. Es war wirklich heftig, es war so krass. Irgendwann wirst du einfach zu einem ganz einfachen Wesen, das keine Probleme hat, nur ein Ziel hat, noch einmal da hochgehen. Also diese Komplexität von Gefühlen, die gibt's nicht mehr, du bist einfach nur erschöpft. Aber Werbung, es gibt sehr viele Bilder von allem auf meinem Blog und zwar auf ritisonko.wordpress.com.
Sonko mit Doppel-C.
Und Riti mit Doppel-T.
Ja.
Und WordPress und .com.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cura que allí está que voy a cura chay muka que Puerto Rico nación manta pacha. Pa cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay está que su tigmi Latinoamérica. Uy, ahí cusonchis.
Cancunapa.
Ich war die letzte knappe Stunde im Gespräch mit Ritti Sonko. Von ihr stammt auch die Musikauswahl. Und du bist zurückgekehrt im Februar aus Peru?
Ende Februar,
ja. Ende Februar. Wie war das für dich?
Ah, es war schwierig. War sehr, 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 sehr schwierig, weil ich eine sehr starke Verbindung zu diesem Land aufgebaut habe in diesen 3 Monaten, wo ich da war. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, dadurch, dass ich sehr in sehr vielen verschiedenen Ländern groß geworden bin, fehlte mir diese Verbindung bzw. dieser Identitätsbezug zu, was es bedeutet, Peruanerin zu sein. Und ich habe es sehr verstanden, was es bedeutet und einfach sehr meine Wurzeln gefunden in dieser letzten Reise und will auch wirklich zurück. Aber ich habe mich auch sehr schnell wieder an das Leben in Europa gewöhnt. Ich kannte es ja schon. Ich habe nur sehr viel Deutsch vergessen. Das ist unglaublich. Und ich träume jetzt inzwischen auf Spanisch. Das ist auch seltsam. Genau, aber jetzt plane ich auch meine Rückreise, weil es sehr inspirierend ist für mein Schreiben. Worüber wir weiß gar nicht.
Stimmt, wir sind vom Schreiben abgekommen.
ich plane aber schon meine Rückreise nach Peru und ich habe mir vorgenommen, nach dieser Plattform meinen Flug zu buchen. Also das mache ich jetzt auch gleich.
Okay, und du hast auch geschrieben während der Zeit dort und du wirst es auch während deiner nächsten Reise wieder tun.
Ja, ich habe sehr viel geschrieben während der Zeit da. Also Cusco war für mich wirklich fantastisch, weil in diesem Roman geht es um Menschen, die tatsächlich fliegen können und ein Mädchen, eine junge Frau, die erfährt, dass sie auch eine von diesen fliegenden Menschen ist. Es ist eine Fortsetzung von meinem ersten Roman Kaika. Und ich fand es sehr faszinierend, in Cusco zu sein, weil das auf 3400 Meter Höhe die Höhe ist, auf der diese fliegenden Menschen fliegen würden. Und so nah an den Wolken zu sein, hat mir einfach auch ein ganz anderes Gefühl gegeben, dieses Buch zu schreiben, weil es um Menschen geht, die eine unglaublich nahe Verbindung zu Wolken haben. Und Wolken haben mich so endlos fasziniert. Ich habe sie die ganze Zeit nur angestarrt und war so fasziniert davon, dass wir mit dem Auto durch eine Wolke durchfahren können, dass du auf eine Wolke runterschauen kannst, dass sie so nah sind, so greifbar nah. Und das hat wirklich mein Schreiben so sehr beeinflusst. Und deswegen wollte ich auch nach Cusco gehen, obwohl es auch eher eine unbewusste Entscheidung war, weil als ich da war, hat es sich als perfekt herausgestellt. Und es kamen auch einfach ganz andere Elemente, auf die ich sonst gar nicht gekommen wäre. Zum Beispiel die Verbindung zu Wasser. In Peru ist das Wasser super knapp, total teuer. Coca-Cola ist billiger als Wasser und deswegen trinken die Menschen eher Coca-Cola, weil sie nicht so viel Geld haben für Wasser. Und das Wasser wird von Coca-Cola und Nestlé verkauft. Und unser Wasser in der Wohnung ging jeden Abend zwischen 7 und 9 Uhr abends aus und wurde erst morgens wieder angeschaltet. Und also wir hatten immer so einen riesigen, also ganz viele Töpfe, wo wir Wasser gesammelt haben und haben uns teilweise auch damit geduscht und damit Zähne geputzt und alles. Und das gibt dir einfach eine ganz andere Beziehung zu Wasser. Und das sind alles Elemente, die ich in meinen Roman mit eingebaut habe. Und auch wie sich die Menschen verändert, wenn sie auf so einer Höhe leben, wie sich der Körper verändert und einfach auch alltägliche Situationen mit den Kindern, mit meinen Reisegefährten, alltägliche Situationen in Cusco konnte ich so sehr in meinen Roman mit einbauen. Es ist ja alles im Genre magischer Realismus, also sehr fantasievoll, sehr metaphernreich. Und das Leben in Lateinamerika ist so. Es ist sehr metaphernreich und sehr fantasievoll. Zum Beispiel glauben sie, dass die Berge Geister haben, also einen Geist haben, ein Bewusstsein haben. Und ich bin teilweise mit Menschen rumgelaufen, die auf die Berge gezeigt haben, also Cusco liegt in einem Tal und es sind wunderbare Berge drumherum herum und sie haben auf diese Berge gezeigt und gesagt, siehst du diesen Berg da drüben, der ist heute schlecht gelaunt, das bedeutet das und das und das, siehst du die Färbung, das ist wegen das und das und einfach diese ganz andere Beziehung und ganz andere Art mit Bergen, mit der Natur umzugehen und sie als sehr bewusst, mit einem Bewusstsein zu behandeln, ist natürlich sehr inspirierend für einen Schriftsteller, der eh in diesem Genre schreibt und deswegen war es nicht wirklich Fantasie, sondern es war Alltag. Diese Magie war immer im Alltag und das war wirklich unglaublich und da möchte ich natürlich nochmal hin und das wieder anzapfen. Und wenn ich zurückfliege im Sommer, also mein Rückflug ist für den Sommer geplant, möchte ich auch länger bleiben, ein paar Monate. Ich weiß wirklich noch nicht, wie lange. Und ich plane erstmal nach Cusco zurückzugehen, dort weiterzuschreiben, in diese Kapitel über die Wolken, über das Fliegen. Dann wird aber meine Hauptprotagonistin in die Erde hineingehen. Und dafür möchte ich in den Dschungel gehen. Ich wollte schon lange ganz tief in den Urwald gehen, also nach Pucallpa kann man fahren. Und ab Pucallpa gibt es keine Straßen mehr, da sind nur noch Flüsse. Und ich würde gerne dann mit einem Boot hochgehen nach Iquitos. Ich habe gehört, das dauert ungefähr 3 bis 7 Tage, wo du nur auf einem Boot sitzt, auf diesen Amazonasfluss und siehst, wie der Amazonas links und rechts an dir vorbei schwimmt und das stelle ich mir fantastisch vor und ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um über die Erde und die Mutter Erde, die Pachamama und ganz tief über die Geheimnisse der Erde zu schreiben, wie im Dschungel. Und das ist so, was geplant ist. Also sehe ich sehr diese Reise nach Peru wie eine Schreibreise weiterhin. Und ich werde auf meinem Blog darüber berichten und Fotos posten davon. Es ist wirklich, also Peru ist eine unglaubliche Inspirationsquelle.
Wobei das tief im Dschungel dann wahrscheinlich schwierig wird mit dem Internet.
Oh ja, das stimmt. Das ist es sowieso überall. Also ein Blogger zu sein unterwegs ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber wir hatten teilweise mehr Internet, als wir Wasser hatten.
Okay.
Ja. Also Internet war wohl nicht so sehr das Problem, eher das Wasser.
Okay, nochmal dein Blogname.
ritisonko.wordpress.com. Ich freue mich sehr über Besuche.
Ab Mitte Sommer wird es dann da Neuigkeiten aus Peru zu lesen geben.
Genau, und bis dahin schreibe ich, also ich, in meinem Blog geht es sehr darum, wie es für mich ist, Schriftstellerin zu sein, wie es meine Romane geht, wie die Arbeit ist, wie die Lesungen sind, wann die nächsten Lesungen sind und ja, einfach über diese Identitätssuche der Schriftstellerin.